Teil 12 von Verirrt in den Zeiten von Oswald Lewet, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. 41. Kapitel. Die Menge hatte sich schon längst verzogen. Einsam murmelte der Brunnen. Nur Katzen und ein paar verliebte Pärchen strichen noch umher. Und ich stand noch immer da und wartete. Worauf? Dass ich all dies als Trug erweise? Auf mein Erwachen, auf ein Wunder? Nun rüttelt es mich auf. Ich stehe da und warte, wo es doch gilt, zu handeln, denn morgen in der Früh ist die Hinrichtung. Aber die vier Unglücklichen dürfen nicht sterben, diesen Martertod nicht sterben. Rasch gehe ich nach Hause, um Matthäus Büttgemeister zur Hilfe zu bewegen, aber er ist nicht daheim. Nun fällt's mir ein, zu Altmannstetter, dem Justitiarius. Der ist allmächtig. Atemlos haste ich durch das enge Winkelwerk der Gassen, bis ich vor sein Haus gelange. Aus dem Fenster schimmert Licht. Gott sei Dank, er ist zu Hause. Ich verweile einen Augenblick aufatmend und starre auf den kunstvoll geschmiedeten Türklopfer. Im Hausflur drinnen riecht es seltsam traulich nach gesperrter Luft und Holzwerk. Irgendein verlorenes Erinnern steigt in mir auf. Habe ich mich nicht einst als Knabe beim Spiel mit meinen Kameraden hier im Flur versteckt? Aber das ist es nicht. Irgendein Bild, ein Duft, ein Ton, ich weiß es nicht. Ach, wann werde ich erwachsen? Die Magd führte mich in eine geräumige Stube, die zum guten Teil von einem mächtigen, schön gekachelten Ofen ausgefüllt war. Ein paar verdrossene Familienbilder an den Wänden verschwammen in dem ungewissen Licht des späten Tages. Altmannstetter begrüßte mich, und während er der Magd befahl, Wein zu kredenzen, schlug er Stahl und Stein und entflammte die Kerze an dem kupfergeschmiedeten Hängeleuchter. Behaglicher Lichtschein erstrahlte und vereinigte die braune Wandverkleidung, die dunkel abgetönten Bilder, den schweren Teppich und die hellbemalten Ofenfliesen zu einem farbensatten, kunstvoll abgestimmten Bilde. Und wie prächtig passte er zu dem Gemälde, der hochwohledelgeborene, gestrenge Christoph Altmannstetter mit seinem pelzverbrämten, dunklen Rock, der goldenen Ehrenkette und dem würdevoll verkniffenen Gesicht. Wie das Stilleben eines holländischen Meisters lag's vor mir, und einen Augenblick durchzuckte es mich glückhaft. Sieh doch, was du einst an alten Bildern entzückt betrachtest, das darfst du jetzt als Wirklichkeit genießen, und da willst du noch klagen? Aber der Ernst der Stunde drängte. Ich trug ihm mein Anliegen vor, und er hörte zu. Mit der linken kraulte er die Katze, die sich an seinem Beine schnurren trieb, und mit der rechten hielt er den fein geschliffenen Pokal vors Licht, das eine Auge zugekniffen. Ich wusste nicht, war's, weil das Farbenspiel ihn blendete, oder war es das prüfende Misstrauen gegen mein Vorbringen? Ich suchte ihm darzulegen, dass die Starschödel ihre unheilvolle Tat im Hungerwahn verübt und dass nicht die Juden, sondern Bazillen die Brunnen vergiftet hätten. Und gegen die unmenschliche Härte der Strafen führte ich an, was jedes Kind aus meiner Zeit zu sagen gewusst hätte. Er hörte zu, mit jener Würde, wie sie nur der Beschränktheit eigen ist, wortlos, verständnislos. Das 20. Jahrhundert sprach zum 17. Wie konnte sich der Sprecher verständlich machen, wie der Hörer ihn verstehen? Eher hätte ich einem Pavian Isoldens Liebestod vorsingen können. Als ich geendigt, erwiderte er trocken, das Urteil sei gesprochen, nach Recht und nach Gesetz. Selbst die vier armen Sünder hätten sich drein gefunden. Jedwedes Schandieren, Mäkeln und Rebellieren dawider sei vergeblich und verboten. Ich möge meine Hand von Dingen lassen, die ich offensichtlich nicht verstünde. Sonst geriete ich noch in Verdacht, dass ich Malefizverbrechen fomentiere, begünstige. Und, schloss er mit einem queren Blicke, man spagieret, streut aus, spricht herum, über euch gar mancherlei. Wenn ihr das unvernünftige Tier hier karessieret, sagte ich bitter und wies auf die Katze, die er streichelte, dann solltet ihr euch wohl auch der leidenden Menschen erbarmen. Doch bei seinem kalten Achselzucken besann ich mich und versuchte es auf andere Weise. Ich zog meinen blanken silbernen Taschenstift hervor und ließ ihn vor ihm spielen. Staunen, Neugier und Begehrlichkeit mischten sich in seinen Blick. Das Spielzeug versprach ich ihm, wenn er die vier Unglücklichen retten wollte. Nun war der Handel abgeschlossen. Er versprach's mir in die Hand, dass er die Begnadigung der vier Verurteilten bewirken werde. Halb schaudernd, halb belustigt, sagte ich zu mir, wie ein Weißer unter Wilden, wie einer, der für ein paar Glaskugeln einen Elefantenzahn einhandelt. Wirklich kein übler Tausch. Für ein Spielding, vier Menschenleben. Wartet nur, ich will mit euch noch weitere Geschäfte machen. Was werdet ihr mir erst für meine Flugzeuge und Ferngeschütze geben? 42. Kapitel. Böse Träume schreckten mich, und am frühen Morgen erwachte ich durch ungewohnten Lärm. Er kam von der Straße her wie von einer großen Menge. Mich durchzuckte eine böse Ahnung. Da trat auch schon Matthäus Büttgemeister ein und fragte mich, ob ich nicht mitkommen wolle, mir es anzusehen. Jetzt führe man die vier Verurteilten zur Hinrichtung. So hielt er Wort, der Schurke Altmannstädter? Rasch war ich auf der Straße und hatte ihn bald erreicht, wie er hoch zu Ross dem Zuge der Verurteilten voranritt. Als ich wutbebend auf ihn zutrat, herrschte er mich an. »Was wollt ihr denn? Wartet erst ab, dann remontriert!« »Der Henker hat gemessene Befehl, die Strafe erst nach vorgängiger Zuziehung des Stranges zu exekutieren, so dass den Kodemnierten weitere Qual Leibes und der Seele erspart bleibt. Ist das nicht genug der Gnade?« »Ich habe euch versprochen, dass die vier begnadigt werden, doch nicht, dass sie am Leben bleiben. Darum gebe ich euch den guten Rat.« Er rief es mir noch nach, als ich mich verächtlich von ihm wendete. »Seid nicht weiter malkontent und rebellantisch.« Nun folgte ich, in stummer Wut, erfüllt vom Mitleid und von bitterem Wehgefühl, dem jammervollen Zug, wie er sich vors Stadttor schleppte, hinaus zum Rabenstein. Auf allen Seiten eine große Menge Volkes, einige nachdenklich, stumm, betrachtend, die meisten lachend, naschend, schwatzend und inmitten eines Piketts von Spießknechten die vier Verurteilten, totenbleich, die Glieder verkrümmt von der Tortur. Das Weib war stumm, aus ihren irren Blicken sprach Todesnot und Wahnsinn. Die drei Juden stammelten mit bebenden Lippen ihre uralten Gebete. »Zu meiner Rechten stehet Michael, zu meiner Linken Gabriel und vor mir Raphael und im Rücken Uriel, doch über meinem Haupte Gottes Majestät. Feindschaft wird sein, so hat der Herr gesprochen, zwischen Jisruel und den anderen Völkern. Sie haben uns geschlagen, doch einst wird kommen der Tag, da wird uns Gott umgürten mit dem Schwerte, unsere Widersacher zu vernichten, und es wird ein Schrecken fallen von Israel auf seine Feinde. Auge um Auge! Zahn um Zahn!« So gingen sie zum Martertode in ihren spitzen Judenhüten, am Arm den gelben Fleck und um den Hals die Schandkrause, schmutzig, hässlich und geduckt. Nagende Würmer am Leibe der Christenheit, dem armen Manne widerwärtig und verderblich. So zogen sie dahin, gehöhnt, geschändet und gemartert. Doch sprach aus ihrem Antlitz uralte, milde Weisheit, und mir war's, als leuchteten aus ihren Augen in feurigem Glanze die Zinnen der ewigen Stadt, das auserwählte Volk. Jähes Mitleid schoss mir dunkel in die Augen. Sind sie mir denn nicht Gefährten? Ach, auch sie nennen sich die Auserwählten und sind doch nur Ausgestoßene. Das Stadttor lag schon hinter uns, das Hochgericht war nahe. Da ging Unruhe durch die Menge, angstvolles Geraune, und alles deutete nach vorn. Ich sah hin und sah ihn, wie er dem Zug voranschritt, und das Herz erstarrte mir in Grauen. Eisengraue Locken umwallten königlich das tiefgebräunte Antlitz, im härenem Gewande die mächtige Gestalt, gestützt auf einen Pilgerstab, so schritt er hin, mit seinen weit ausholenden und doch so müden Wanderschritten. Und ringsum flüsterte das Volk, »Seht ihr ihn nicht? Das ist der Jud, der Ewige, der Ahasverus, der seine Landsleute zum Tode geleiten tut.« Ja, so zog er hin, wie ein Verderben kündender Prophet, seinem Volk voran in Schmach und Hass und Flammen. War er's oder war er's nicht? Der Jude, der mich einst verfluchte? Ich konnte ihn nicht mehr deutlich sehen, denn er zog weiter mit den Schritten des müden Weltenwanderers. zog weiter, bis er am Waldesrand verschwand. 43. Kapitel. Nun ist mein Häuschen ausgebessert und neu eingerichtet und ich bin wieder draußen. Unruhevoll gehe ich im Garten auf und ab. Von unten her schimmert staubbedeckt die Landstraße. Die Buchen und die Linden neigen ihre Häupter vor dem Winde und durch die Luft zieht herb und leidenschaftlich der erste Duft welkenden Laubes. Wochen auf Wochen sind nun schon verstrichen und noch ist nichts recht fertig und ich habe nichts getan. Ich werde noch den großen Augenblick versäumen, solange die Heere Gustav Adolfs und Wallensteins einander vor Nürnberg gegenüberstehen. Schon heißt es, dass der Schwedenkönig die blutigen und fruchtlosen Stürme auf das kaiserliche Lager aufgeben will und der Friedländer, so sagt man, unbeständig und stets wechselnd in seinen Plänen und geängstigt durch die ausbrechende Pest, trägt sich mit dem Gedanken, das Lager abzubrechen und dem Schweden eine Feldschlacht anzubieten. Soll ich nicht endlich doch das Bündnis mit ihm schließen? Aber wird er mich nicht verraten? Wird er nicht unergründlich, unverlässlich, unersättlich, einmal im Besitze meiner Wissenschaft mich um den Anteil ja ums Leben bringen? Aber nein, fürstlich ist seine Dankbarkeit und Großmut gegen seine Freunde. Und hat es nicht Richelieu schon oft bespöttelt, dass er, der Ränkevolle, sich so arglos dem verräterischen Piccolomini ergebe? Halt, Richelieu! Der Klügste unter all den Klugen, der die Mächtigsten sich streiten lässt, damit sie seine eigene Macht erhöhen, der wäre mir erwünscht als Partner, der wäre ebenbürtig. Ja, freilich, das wäre mir der Rechte. Wie hat er denn einem anderen Erfinder mitgespielt, dem Salomon de Caux? Arglos bot ihm der Unglückliche sein weltbewegendes Geheimnis an, die Dampfmaschine, und zum Danke ließ ihn Richelieu als wahnsinnig in das Bicêtre werfen. Würde es nicht ähnlich auch mir ergehen? Nun, die Welt ist groß. Wie wäre es, wenn ich dem Könige von Spanien ein Dampfschiff baute? Aber nicht solch einen schwerfälligen Kasten wie jene Trinidad, welche Blasco de Garay dem Kaiser Karl V. vorführte. Nein, einen mächtigen Ozeandampfer mit 10.000 Tonnen Déplacement und 25 Knoten Geschwindigkeit. Wenn ich ihm eine Panzerflotte baute, gegen welche die unbezwingliche Armada Philipps II. Ein Kinderspielzeug wäre? Panzerkreuzer, mit denen er die Schiffe Englands wie Nussschalen zertrümmern könnte? Oder aber umgekehrt, eine solche Flotte für England? Die Qual der Wahl. Warum bin ich Techniker, Erfinder? Wäre ich Botaniker, Sprachforscher, Theologe, ich könnte hier ruhig weiterleben, meine Arbeit dort fortsetzen, wo ich sie im 20. Jahrhundert verließ, müsste nicht die Gegenwart mit den Maßen einer fernen Zukunft messen und immer wieder, verwirrend und verwirrt, an Neuerungen denken. Ein Windhauch strich herbei und trieb mir, so schien es, andere Gedanken zu. Und im Rückschlage des Denkens musste ich fast lächeln über mich. Nein, wie sich doch ein Mathematiker das Weltgeschichte-Machen vorstellt. Da spekuliere ich hin und her, ob und wann und wo, und vor lauter Spekulieren komme ich gar nicht zum Handeln. Wie der Esel des Buridan, der zwischen zwei Heubündeln verhungert ist, weil er sich nicht entschließen konnte, welches von beiden er zuerst fressen sollte. Was gibt es da noch viel zu deliberieren und zu temporisieren? So hat mich der Wallenstein gefragt, und der weiß, wie man Geschichte macht. Nein, nicht spintisieren, irgendwo beginnen und alles Weitere wird sich finden. Wo immer ich den Hebel stütze, ich werde den Erdball aus den Angeln heben. 44. Kapitel. Gesagt, getan. Ich ging zur Stadt, um mir vom Magistrat die Mittel zur Anfertigung meiner Maschine zu erbitten. Man wies mich an den Dr. Sulpicius Heidegger. Das war ein wohlbeleibter, schon bejahrter Herr mit einem gutmütigen, stets verwunderten Gesicht. Als ich ihm das Wesentliche dargelegt, suchte er mich damit abzufinden, dass das Geld mankiere. Doch als ich nicht abließ, als ich von den Flugmaschinen sprach und mich immer mehr erwärmend auseinandersetzte, was mein Angebot eigentlich bedeute, die Unbesiegbarkeit, die Weltherrschaft, da sagte er und wurde puderrot vor Verlegenheit, Guter Herr, da haltet ihr in euren Händen Herkules Klavam, die Keule des Herkules. Die wollt ihr mir auf meine müden Schultern legen? Ich weiß nicht, von wo ihr stammet und von wannen euch eure Wissenschaft geworden, aber ihr blickt nicht wie ein Narr noch wie ein Schelm, und doch rate ich euch, lasst ab davon. Habt ihr nicht von der Adventpredigt gehört, die jener Dominikaner zu Florenz gehalten hat? Als Exordium wählte er die Worte aus der Himmelfahrtsepistel. Viri Galilei, quid statis ad spicientes in caelum? Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und blicket gen Himmel? Viri Galilei, das war gemünzt auf Galileo Galilei, und der große Galilei musste vor der Sacra Rota revozieren und Abbitte tun. Seht, er dämpfte seine Stimme und sah mit einem scheuen Seitenblick zur Tür. Dieses Geschlecht hier würde Gott verkaufen, si emptorem in venerit, wenn es einen Käufer fände. Dabei aber hadern sie um Gottes Schuhriemen. Wie werden sie den erst steinigen, der waget sich seinem Angesicht quasi aquile penis sublatus, gleichsam auf Adlers Fittichen zu nähern? Alles, was ich von ihm erreichte, war die Erlaubnis, dem Magistrate meine Apparate fortzuführen, worauf man beraten würde, ob und in welchem Maße meine Bestrebungen zu fördern seien. 45. Kapitel. Bald war der Tag gekommen, da ich meine Künste zeigen und da sich mein Schicksal entscheiden sollte, meines und das der ganzen Welt. Bei dem Ungeschick der Handwerker und bei der Unzulänglichkeit der Mittel, die mir zu Gebote standen, musste ich selbst überall am Werke sein. Endlich am Vortage war dank meiner fieberhaften Arbeit alles so gut wie fertig, nur der Leitungsdraht des Telefons musste noch gelegt werden, denn morgen wollte ich von meinem Häuschen zum Rathaus fernsprechen. Es war schon spät am Abend, so dass ich diese Arbeit allein besorgen musste. Zerrissenes Gewölke jagte durch die Lüfte, und wenn der bleiche Mond für einen kurzen Augenblick erschien, dann war es, als ob die Bäume ihre Häupter rauften, als ob das nackte Felsgestein sich jammervoll zerfleische, als ob die ganze Landschaft anklagend zum Himmel riefe. Ungeheure Unrast keuchte aus dem wilden Atem der Natur, und doch erstrahlte aus dieser Unbegrenztheit, wie fernes Lächeln, köstliche Beruhigung. Wie ich nun meines Weges ging und den Draht bald an einem Felsblock, bald an einen Baum befestigte, da suchte ich zum Zeitvertreibe abzumessen, was an jeder Stelle, die ich jetzt durchschritt, zu meiner Zeit gestanden hatte, hier die Gartenhäuser der Letzkau und der Koppenhöfer, da die Gastwirtschaft zum Weißen Stern und dort das Kaufhaus Wallenroth. Und plötzlich überkam es, überfiel es, überwältigte es mich. Heimweh, Sehnsucht. Sehnsucht nach der Zeit, aus der ich stammte, nach allen Äußerungen ihres Lebens. Das Nüchternste schien mir begehrenswert und das Alltägliche bezaubernd. Ich sehnte mich nach einem Eisenwalzwerk, wo sich die weißen Fluten gebändigten Metalls in die gewollte Form ergießen, nach einer Bahnhofshalle, wo ein Expresszug donnernd in die gleißenden Gleise stürzt, nach Zeitungsrufern, Straßenbahnen, nach dem nüchtern kalten Glanz moderner Waffen und nach dem knappen Rhythmus der Maschinen. All das stand, schwebte, schimmerte vor mir, handgreiflich nah und doch weltenfern, strahlend wie ein Zauberschloss, wie eine Fata Morgana, indes ich auf der nächtig dunklen Straße einsam hinschritt zu den düstern Bastionen, die drohend aus dem Finstern ragten. Auf dem Markt war alles still und dunkel. Nur vor dem Rathaustore schwelten Fackeln und die Innungszeichen schaukelten im Winde. Doch im Rathaus ist es noch lebendig. Aus den Fenstern des großen Saals im ersten Stockwerk dringt festliche Beleuchtung, Musik und Lärm. Sie feiern ein Bankett, dem siegreichen Treffen zu Ehren, das die Schweden gestern den Kaiserlichen lieferten, wobei sie ihnen eine Proviantkanone und 4 Geschütze nahmen. Gerade unter diesen lichtbestrahlten Fenstern muss ich den Draht befestigen. Da ich keine Leiter finde, klettere ich kurzerhand hinauf. Nach getaner Arbeit raste ich und schaue, auf das Sims gekauert, in den Saal. Auf der Estrade die Musikanten mit ihren Pfeifen und Violen, Zinken und Theorben. Sie spielen zum Tanze auf, eine nachdenkliche Passacaglia und eine ernste Sarabande. Dann ein munterer Rigaudon, ein Tambourin, ein leicht beschwingter Passepied und eine heitere Romanesca. Und im Saale, da drehen sich die Paare und wiegen sich und hüpfen in ihren Gewändern aus Kapizol, aus Terzenell und Engelsatt. In allen Farben schillern sie, in Bleu, Mourant und Coquinelle, in Colombine und Isabelle, und es wippen die Pluma-Gehüte und die Fontagen und die Makronenhühnermützen nicken. Ab und zu tritt einer von den Tänzern an das Fenster, so dass ich mich rasch ducken muss, atmet auf, trocknet sich die Stirne und sie zerstreut hinunter auf die dunkle Gasse. All dies sah ich handgreiflich nahe und doch auch dies wie Weltenferne. Und Paare zogen sich hierher zurück, ganz dicht bei mir, so dass ich jedes einzelne Muschsternchen sehen konnte, welches die Wangen und das Kinn der Schönen schmückte, und dass ich jedes Wort verstehen konnte, womit der Werbende das Herz der Angebeteten zu rühren suchte. Das alte Lied, doch in welch putzig schrullenhaften Tönen erklang es hier. Bitte um Pardon, so ich dem Frauenzimmer nicht gelegen käme, doch nun liege ich schon seit Monaten im Spitale einer ungewissen Hoffnung und warte auf die Ärztin, so mir Heilung bringen möge. Ein anderer, die Hände zierlich an das Herz gepresst, nannte seine Schöne nicht anders als seiner Sorgen Löschpapier und vermeinte, seit er des Fräuleins wonnesamen Anblick genossen, blickten seine Augen auf die Himmelsfackel mit Despekt. Und wiederum ein Dritter holte weit aus zu einem Kratzfuß und beteuerte, er habe in dem tiefen Meere seiner Unwürdigkeit die Tugend der geneigten Jungfer gleich einer köstlichen Perle gefischt. So ging das weiter, bis ich nicht länger an mir halten konnte und losplatzte, dass die Scheiben klirrten. Die gerade vor mir standen, mußten's hören. Als sie dies wilde Lachen hörten, das gleichsam aus den Lüften schallte, als sie dies bleiche, höhnische Gesicht gewahrten, das gleichsam zwischen Erd und Himmel schwebte, da mochten sie wohl glauben, dass der leibhaftige Gott sei bei uns vor ihnen stünde, und die tugendreiche Jungfer wurde bleich bis unter ihre Schminke, kreischte auf, schlug ein Kreuz, raffte ihre Röcke und lief davon. Auch ich machte, dass ich fortkam, und mit dem letzten Blicke, den ich in den Saal warf, sah ich unter den Tanzenden Agathe am Arme des Matthäus Büttgemeister, wie sie ihm holdselig zulächelte und wie er zärtlich ehrerbietig auf sie einsprach. Ich taumelte, und das Herzblut stockte mir in böser Ahnung. Hinter mir Stimmgewirr und Fackeln und Schritte, die mir eilends folgten, doch ich entkam, und als ich endlich in einem dunklen Gässchen keuchend stehen blieb, da ballte ich dem Rathaus zugekehrt die Fäuste und lachte laut und zornig. Das war einmal ein Gleichnis, welches stimmt, nirgends daheim. Zwischen dem Himmel und der Erde schwebend, so muß ich ihre Affenpossen ansehen. Ein Schreck bin ich ihnen, und sie sind mir zum Ekel. Immer allein, gemieden, unverstanden, in zwei Jahrhunderten. Dass sie sich ihre Mäuler nicht verrenken mit dem widerlichen Schwulst. Fehlt nur noch, dass sie sich wie die Hottentotten mit den Nasenspitzen küssen. Sind das Deutsche? Ist das mein Vaterland? Verlohnt sich's, über dieses Volk zu herrschen? Lieber unter Wilden. Und so wie heute wird es weitergehen, noch viele Jahrzehnte lang. Da werden sie Lobenstein bewundern und Hoffmannswalden, werden die adriatische Banise lesen, das blutige, doch mutige Pegu, und wie er sonst noch heißen möge, der lächerliche Schund. Und noch 16 Jahre Krieg, Scheiterhaufen, Finsternis und Barbarei. All das weiß ich, seh ich kommen. Das ist also der Preis, den ich für mein Wunder zu bezahlen habe, dass mir die wohltätige Unkenntnis der Zukunft versagt bleibt, dass ich gleich Kassandra alles Unheil kommen sehen muss. Werde ich es ändern können? Werden sie nicht ihre Glaubenskriege statt mit Musketen und Kartaunen mit Flugzeugen und Ferngeschützen weiterführen? Und was ist das mit Agathe? Soll ich sie, kaum gefunden, wiederum verlieren? Wäre es ein Wunder, wenn sie sich von mir, dem Düstern, dem heimatlosen Unbekannten, abwendete und dem frohgemuten reichen Ratsherrn folgte? einsam, unbekannt und unverstanden. Ja, einer, der hat mich verstanden, der hat mir auch geholfen. Und der war ein Verfluchter. Und der hat mich verflucht. Fast überkam es mich wie Sehnsucht nach ihm, dem Juden. Ende von Teil 12. Gelesen von crowwings.com.